Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Moin an alle Fußball-Freshos. Heute, wie versprochen, der zweite Part mit dem Hauptfokus: Wie ist Titus zu seiner Trainerkarriere gekommen? Und dementsprechend starten wir auch mit der ersten Frage, Titus. Du hattest ja im ersten Part schon so gesagt, ja, mit der Zeit hat sich das entwickelt, dass du überlegt hast, ja, Trainer könntest du gut machen. Könntest du vielleicht mal zunächst einmal sagen, was hast du denn von deinem Haupttrainer, den du als Sportler hattest, am meisten lernen können?
Ja, eigentlich alles. Mhm. Also man lernt ja nur durch das, was die Trainer einem erzählen. Und nun mal sind dann diese Juniorjahre die Jahre, in denen man halt am meisten lernt. Dementsprechend habe ich alles, also so gut wie alles, was ich weiß über das Rudern, halt durch meine Trainer im Juniorbereich gelernt.
Genau, vielleicht kannst du mal kurz beschreiben, wie ist das denn aufgebaut beim Rudern? Also wir können ja erstmal starten wir mit unserer Expertise aus dem Fußball. Im Fußball, du hast einen Cheftrainer, du hast einen Co-Trainer, du hast einen Fitnesstrainer. Können wir uns das beim Rudern genauso vorstellen von der Struktur her?
Jein. Also es ist so, dass es gibt immer Trainingsgruppen, zum Beispiel dann halt so eine U15-Trainingsgruppe, eine U18-Trainingsgruppe und eine U23-Trainingsgruppe. Und diese Trainingsgruppen haben halt immer ein, zwei Trainer. Mhm. Im Juniorbereich ist es normalerweise so aufgeteilt, dass es dann einen B-Trainer gibt, einen A-Trainer, also einer für die A-Junioren, einer für die B-Junioren. Bei uns war auch immer der A-Junioren-Trainer sozusagen unser Cheftrainer, also der die leitende Tätigkeit hatte, die Organisation gemacht hat und er halt so ein bisschen federführend für das Ganze war. Und jetzt im Kinderbereich zum Beispiel, da ist man dann halt mit seinem Trainer gleichgestellt. Da gibt es dann auch immer einen, der ein bisschen mehr die Orga macht und einen, der ein bisschen mehr aufs Wasser geht. Aber das ist alles relativ auf einer Linie so. Und da macht man dann halt als Trainer alles. Also ist dann, man hat halt so seine Boote, seine Sportler und für die ist man dann auch verantwortlich und macht dann halt auch nur die.
Okay, ja, also hört sich auf jeden Fall sehr interessant an. Weil es ist ja immer eine spannende Frage, weil in jeder Sportart ist ja die Struktur des Trainerdaseins immer anders. Wenn wir überlegen, zum Beispiel American Football, da kann ich zum Beispiel Jonas zitieren, der da Experte ist. Der hat mir das auch mal beschrieben gehabt. Da hast du einen Offense-Coach, einen Head-Coach, einen Defense-Coach. Und deswegen hätte ich gedacht, dass es vielleicht beim Rudern auch ähnliche Aufgabenverteilung gibt. Aber du hast, finde ich, einen ganz interessanten Punkt gesagt. Am Ende arbeitet ihr auf Augenhöhe. Kannst du das mal vielleicht konkreter machen? Also kann ich mir das jetzt so vorstellen, wenn jetzt du mit deinem Trainerteam, vielleicht kannst du uns das ja mal anhand deines Trainerteams beschreiben. Wie sind da eure Positionen? Wie ist da eure Hierarchie? Kannst du da vielleicht mal was Genaueres sagen?
Ja, es gibt nicht so richtig eine Hierarchie. Also natürlich ist es sehr erfahrungswertgesteuert. Also ich mache das bei uns jetzt zum Beispiel in der Trainingsgruppe am längsten. Dementsprechend habe ich auch sozusagen die meisten Erfahrungswerte. Also wenn ich sage so, ey Leute, wir müssen das so und so machen, weil so funktioniert das nicht, weil das können die Sportler nicht so gut ab oder was weiß ich, dann ist das im Normalfall auch so, dass das relativ gut angenommen wird. Trotzdem ist es so, dass wenn jemand irgendwas vorschlägt, irgendwas möchte, irgendwas ändern möchte, das eigentlich immer auf einer Ebene ist und dann diskutiert man da halt drüber und unterhält sich darüber, ob das so sinnvoll ist. Dann wird das halt je nachdem, ob man das dann am Ende sinnvoll findet oder nicht sinnvoll findet, so gemacht.
Ja, okay, interessant, weil zum Beispiel im Fußball oder auch im Handball hast du es ja ganz klar definiert. Du hast einen Cheftrainer, der eine klare Spielidee hat. Er hat dann sein Trainerteam, Co-Trainer, in den meisten Fällen dann noch einen Videoanalysten, dann noch einen Fitnesstrainer. Und so geht es dann in den einzelnen Kompetenzbereichen. Wie ist das denn im Rudern allgemein? Also könnte ich mir vorstellen, weil du hast es ja in dem ersten Part ja sehr, sehr gut beschrieben. Rudern ist eine sehr anstrengende Sportart. Man muss unglaublich viel Power haben. Und ihr werdet ja wahrscheinlich auch viel im Kraftraum arbeiten. Ist es dann so, dass du als Cheftrainer diese Krafteinheit im Kraftraum leitest? Oder gibt es da nochmal einen Spezialisten, wie wir logischerweise wissen, einen Fitnesstrainer, der dich dann unterstützt?
Nein, sowas gibt es bei uns in seltenen Fällen nur. Also eigentlich gar nicht. Das ist wie gesagt, man ist halt so ein bisschen in Eigenverantwortung. Es ist ja auch immer eine Frage des Geldes, ne? Wenn man jetzt so sich 10.000 Trainer leisten kann, das mag toll sein, ist es sinnvoll, sagen wir so dahingestellt. Aber es ist einfach, dass man sportartspezifisch, wir machen als Trainer bei uns, haben wir die Möglichkeit, relativ viele Lehrgänge zu machen. So ein Trainerschein ist auch sportartspezifisches Krafttraining zum Beispiel drin. Und deswegen hat man eigentlich von allem, was man da tut, eine Ahnung. Dementsprechend braucht man eigentlich auch gar keinen Spezialisten. Natürlich gibt es hin und wieder so Lehrgänge, wo man die Sportler hinschickt und wo man auch selbst hingeht, wo dann mal so ein richtiger Athletiktrainer, so ein richtiger Fitnesstrainer mit denen zum Beispiel an der Gewichthebetechnik zum Beispiel arbeitet. Das sind dann aber eher so Ausnahmen. Also im Normalfall ist tatsächlich alles in Eigenverantwortung, man macht alles selbst. Und
ja, also hört sich auf jeden Fall sehr anspruchsvoll an, weil du ja dadurch auch viele Entscheidungen treffen musst. Kannst du uns vielleicht da mal mit auf den Weg nehmen, wie bei dir so eine Entscheidungsfindung stattfindet? Also wenn du jetzt zum Beispiel bei einem ganz normalen Rennen, also gehen wir jetzt von einem ganz normalen Rennen, was jetzt vielleicht in 2 Monaten wäre, und du möchtest Entscheidungen treffen. Wie verteilt ihr da die Aufgaben? Also sagst du denn zu deinen Trainerkollegen, ihr macht das und das? Oder also vielleicht kannst du uns da mal vielleicht mal beschreiben, wie ihr das machen würdet.
Also boottechnisch, so wer jetzt welches Boot betreut, das entwickelt sich so über die Zeit. Manchmal ist es halt auch einfach, dass man dann sagt, so meins. Aber manchmal unterhält man sich auch drüber so, ja, wie macht das jetzt Sinn, mit wem können die Sportler am besten, und dann so die organisatorischen Sachen, da gibt es dann im Normalfall, das findet sich so mit der Zeit ein, was so die Rollenverteilung da ist, aber im Grunde genommen wird dann auch gesprochen, wer macht was, dann macht man das halt einfach so, ja, das wie man das abgesprochen
hat. Genau, das ist eine gute Herangehensweise, wie ihr das macht. Jetzt eine, finde ich, sehr spannende Frage ist, wie ist die Trainerausbildung gestaltet bei euch? Also wie hat es denn angefangen? Also du hast ja erwähnt, du hast einen sehr guten Trainer vorher in deiner Sportlerkarriere, von dem du viel lernen konntest, wo ich unterstützt nur sagen kann, das ist einfach Fakt. Also man probiert ja auch Dinge zu adaptieren. Aber was du gerade ja auch erwähnt hattest, ist ja, ihr macht Lehrgänge, du hast die Ausbildung gemacht. Vielleicht kannst du da mal die beiden Bereiche mal für uns zusammenfassen. Also wie lange hat die Trainerausbildung gedauert? Wo hast du die, also wo kann man die denn machen? Also machst du die dann die über einen Verein oder gibt es da noch einen externen Standort, wo du das dann machen kannst? Also vielleicht kannst du da mal kurz einführen, wie das denn da funktioniert. Also wie könnte jetzt einer, der vielleicht sich überlegt, auch Rudern hat er jetzt schon lange gemacht und fühlt sich eigentlich bereit, auch ein Rudertrainer zu sein, wie könnte er da nach und nach zu seinem Ziel kommen, Rudertrainer zu werden?
Das ist nach Region unterschiedlich. Mhm. Also wenn ich jetzt für Hamburg und Norddeutschland spreche, da gibt es 2 Möglichkeiten, diesen Trainerschein zu machen. Das ist einmal ein, Gott, lass mich lügen, 1- oder 2-wöchiger Lehrgang in Ratzeburg an der Akademie, der vom DAV geleitet wird. Und dort geht man dann hin, macht dann da seine Woche seinen Lehrgang und danach bekommt man dann nach einer abschließenden Prüfung seinen Trainerschein. Und die Variante, die ich gemacht habe, war über einen Hamburger Ruderverband, also über den AAC ist das, Allgemeine Alster Club. Da gibt es dann auch einen Lehrgang, das ist so ein Wochenends- und Nachmittagslehrgang, wo man dann über 2 Monate jedes Wochenende dann da 8 bis 10 Stunden halt sitzt und dann seine Lerneinheiten da abarbeitet und am Ende dann auch mit einer Prüfung seinen Trainerschein bekommt. Also je nachdem, wo man es macht, ist es zwischen einer Woche und 2 Monaten.
Genau, du hast ja jetzt gerade
Für die C-Lizenz. Dann gibt es ja noch
genau.
Die und A-Lizenz.
Das dann geht es ja immer weiter, ne?
Genau. Nochmal ein bisschen anders.
Nee, also ganz interessant, was du gerade meintest. Den einen Punkt, da hätte ich noch eine Frage. Du hast gesagt, es gibt die 2 Möglichkeiten, diese 2 Optionen, die man wählen kann. Wie ist das mit der Kostenfrage? Also viele andere Persönlichkeiten äußern ja immer wieder bei Trainerausbildung, ob im Fußball, ob im Handball, ob im Basketball, die sind schon ordentlich teuer. Man muss ja am Ende in seine Fähigkeiten investieren. Plus, das wirst du sicherlich ja auch als Trainer jetzt im Rudern uns auch gleich nochmal genauer beschreiben, wie es mit den Verdienstmöglichkeiten aussieht. Sprich, die Experten in den anderen Sportarten, ob im Handball, Fußball, Basketball, sagen, oh, natürlich, Trainerausbildung ist kostenintensiv. Das muss man dann ja auch refinanzieren. Wie ist das denn im Rudern? Also kommt der Verein auf dich zu und sagt, ey Titus, möchtest du Trainer werden? Wir finanzieren dir das oder musst du da schon selbst am Ende in deine Fähigkeiten investieren?
Ja und nein. Also man muss, bei mir in dem Fall war das jetzt, dass auf mich zugegangen wurde und gefragt wurde, ob ich das machen möchte, beziehungsweise ich es auch selbst machen wollte. Mhm. Den Trainerschein, den bekommt man dann im Normalfall natürlich vom Verein bezahlt, weil man das ja auch nur für den Verein tut am Ende. Die C-Ausbildung ist nicht ganz so teuer. Ich habe da jetzt gerade keine Summe im Kopf, aber das wird dann natürlich mit B-Schein und dann mit dem A-Schein doch am Ende auch echt, echt teuer. Also das trägt im Normalfall der Verband bzw. der Verein. Und da muss man eigentlich nicht selbst zahlen.
Ja. Also du würdest der Meinung vieler Trainerkollegen aus anderen Sportarten, die das, sagen wir mal, ja, in Frage stellen, dass diese Trainerausbildungen so teuer sind, das kannst du schon auch nachvollziehen, dass da Kritik geäußert wird.
Ja, also man muss ja sagen, irgendwovon müssen ja diese Lehrgänge auch bezahlt werden. Also es funktioniert halt nicht, dass man nur, also man braucht ja immer Dozenten für einen Lehrgang. Das wird ja nicht alles von einer Person geleitet. Das heißt, man braucht für jeden Fachbereich, kriegt man dann einen Spezialisten da und diese Leute müssen ja auch irgendwie bezahlt werden. Das macht ja keiner für lau, also für Spaß an der Freude. Man muss das irgendwie bezahlen, sonst würde das nicht funktionieren. Und dementsprechend ist das auch, also bei uns zumindest, auch schon gerechtfertigt, dass das teuer ist. Ich weiß jetzt nicht, wie es in anderen Sportarten aussieht, aber da wird es dann wahrscheinlich auch nochmal teurer sein als
in Deutschland. Also man kann ja nur mit dem arbeiten, was berichtet wird, aber es gibt viele, die, ob im Fußball, Basketball, Handball, die da halt schon öfters mal sagen, am Ende muss das eine Privatperson finanzieren, weil der Verband sagt, können ja die Vereine mit den, sagen wir mal, angehenden Trainern da eine Lösung finden, die sagen, wir haben ja gerade einen Trainer und ist gerade nicht so einfach, strategisch da was zu machen. Dann sagt der Verband, oh, gut, dann überlegen wir uns mal was. Und dann ist halt die beste Lösung aus ihrer Sicht, sagen sie, ja, wir probieren die Trainerausbildung zu verlängern. Das heißt, die Kosten bleiben gleich, aber man kann es auf einen längeren Zeitraum refinanzieren. Das ist das Aktuelle und das hat mich halt, das fand ich ganz interessant, weil ja viele sich ja sicherlich jetzt fragen, auch hier in unserem zweiten Part, was kann man denn als Rudertrainer verdienen? Kannst du uns da vielleicht mal auch konkrete Zahlen, dass wir mal so ein Gefühl dafür bekommen, was verdient man eigentlich als Rudertrainer?
Konkrete Zahlen kann ich euch da tatsächlich nicht geben. Das ist sehr unterschiedlich. Also solange man jetzt nicht im professionellen Trainerbereich ist, also im Bundestrainer- bzw. Landestrainerbereich, hält sich das in Grenzen. Mhm. Also es gibt von der Stadt Hamburg bzw. vom HSB eine Trainerpauschale, die vorgeschrieben ist, die man auch steuerfrei bekommt und das sind 450 Euro. Mhm. Diese Trainerpauschale ist dann auch im Normalfall tatsächlich das Maximum, was man dann bekommt. Also es gibt natürlich Trainerstellen, so ein Cheftrainer in so einem Verein, der bekommt dann auch ein bisschen mehr. Aber es ist alles wirklich sehr, hält sich sehr, sehr in Grenzen. Also ich erinnere mich auch noch an Zeiten vor ein paar Jahren, wo das nicht selbstverständlich war, dass man bezahlt wurde dafür, dass man das wirklich ehrenamtlich getan hat. Also ich selbst habe auch das 2,5 Jahre lang für gar nichts gemacht, für komplett ohne Bezahlung. Also nur, weil ich Spaß dran hatte. Mittlerweile kommt da natürlich auch ein bisschen Geld bei raus. Aber es ist schon ein harter Kampf, da überhaupt wirklich Geld zu bekommen, weil natürlich in einigen Vereinen auch das Geld nicht wirklich da ist.
Ja, also ich finde ich finde gerade den Punkt, den du gerade erwähnt hast, unglaublich faszinierend, was du gerade gesagt hast. Weil du Freude an der Arbeit hast, war es dir einfach wichtig, diese Arbeit zu machen, obwohl du kein Geld verdient hast. Also das ist unglaublich, also da echt großes Kompliment, weil das nicht viele machen würden und das spricht auch für deinen Charakter. Weil das Interessante ist ja, die Experten oder auch die Trainerkollegen, wir reden ja immer von der höchstmöglichen Ausbildung, also mit der höchstmöglichen Ausbildung die höchstmöglichen Jobs zu bekommen in den jeweiligen Top-Ligen, ob jetzt Fußball, Handball, Basketball. Und ich verstehe das eine Argument, was sie haben. Die Trainerkollegen sagen, wisst ihr was, Leute? Diese höchstmögliche Ausbildung, sagen wir jetzt mal, kostet roundabout 15.000, 20.000, hängt vom Sport, von der jeweiligen Sportart ab und hängt auch von den jeweiligen Strukturen, die es in der Sportart gibt. So. Jetzt verstehe ich, dass die sagen, ja, jetzt investiere ich 20.000 oder 15.000 in diese höchstmögliche Ausbildung. Der Arbeitsmarkt ist begrenzt, das ist klar. Es gibt, die, sagen wir mal, in den jeweiligen Sportarten gibt es ja immer eine bestimmte Anzahl an Top-Ligen, wo das hauptberuflich gemacht wird, also professionelle Strukturen da sind, wie Titus ja gerade meinte, Profi-Strukturen. Dann gibt es ja viele Sportarten, wo es semi-professionelle Strukturen gibt. Die können, wie Titus auch eben gerade super erwähnt hat, ja auch nicht viel zahlen. Dann muss man sich da als Trainerkollege oder als jemand, der sich da in dem Bereich ja, wohlfühlt und auch gerne arbeiten möchte, muss man sich ja dann die Frage stellen, gut, vielleicht kommt man nur in den Semi-Profi-Bereich, weil der Profibereich andere Entscheidungen trifft oder das vielleicht nicht matcht zwischen den Charakteren oder zwischen den Strategien. Das heißt, man hat dann ja nur noch den Semi-Profi-Bereich, den man ja theoretisch hauptberuflich arbeiten möchte. Und dann muss man sich halt die Frage stellen, ist man bereit, 15.000 oder 20.000, die in den, ich sag mal, in den weltweit bekannten Sportarten sicherlich aufgerufen werden in der höchstmöglichen Ausbildung, wenn man dem glaubt, was die Medien berichten, und dem glauben wir einfach mal, dann ist das schon eine Hausnummer. Und deswegen finde ich das echt unglaublich, Titus, dass du sagst, ey, der Sport macht mir Freude, du coachst deine Sportler gerne nach vorne und dann verdienst du halt kein Geld. Und das finde ich echt faszinierend. Aber du hast ja eben gerade gesagt, der Bundestrainer, der, ich sag mal, Landesverbandchef oder die Leute, die im Verband arbeiten, die machen das ja dann hauptberuflich. Okay, also die, okay.
Das ist dann schon, da kann man dann auch von leben, was die verdienen.
Und wie wird man? Also jetzt, wenn jetzt einer jetzt das Ziel hat, Bundestrainer zu werden, also das verstehe ich jetzt so wie der Bundestrainer im Fußball, im Basketball, im Handball. Also in dem Sinne das Höchstmögliche, was du in einer Nation coachen kannst, sporttechnischer Natur, sag ich mal.
Ja, das ist.
Oder wie würdest du den Bundestrainer beschreiben?
Es gibt unterschiedliche Wege, dahin zu kommen. Also im Normalfall ist es eine Mischung, natürlich, man muss was drauf haben können, aber man muss halt Netzwerken können. Es ist wirklich viel, viel Vitamin B dabei. Viel Netzwerken, viel Leute kennen, die da schon in der Position sind und dann an die rantreten und sagen, hey, ist da nicht vielleicht noch eine Stelle offen oder dies? Und dann wird man sich da drauf. Das ist alles sehr, ja, abhängig von der Situation, in der man gerade ist.
Aber gab es noch für dich Überlegungen, wo du selbst auch mal überlegt hast, langfristig Bundestrainer zu werden?
Absolut. Das ist nicht meine Welt. Das ist wirklich sehr, ja, aufwendig, sehr politisch vor allen Dingen. Also diese Bundestrainer, die machen gar nicht wirklich viel sportlich. Das ist viel Politisches, was die tun. Also viel Verbandssachen, die organisieren, die gucken sich das halt alles an. Die gucken sich auch die Mannschaften an, aber wirklich Training geben an sich tun die gar nicht mehr. Es ist dann nur noch so eine obergeordnete, regierende Rolle in Anführungsstrichen. Also die haben wirklich dann nur noch so eine Kontrollfunktion, gucken dann, was da los ist. Die kommen dann bei den Mannschaften mal vorbei, also jetzt auch bei den Nationalmannschaften, kommen die dann vorbei und gucken sich das an, machen sich so ein bisschen Gedanken darüber, erzählen dann, ja, mach mal dies und das anders zu den Trainern. Und das war's dann. Also das ist viel, viel Bootspolitik. Welches Boot fährt jetzt überhaupt mit? Das entscheiden die.
Hätte ich jetzt nicht gedacht. Also bin ich auf jeden Fall überrascht, wie du das gerade beschrieben hast. Felix, du hast gerade eine Frage.
Ja, also ich bin da gar nicht so überrascht, weil jedes Boot, wenn das Boot zusammenbleibt und dann halt für Deutschland kämpft, dann ist es ja logisch, dass sie mit ihrem Trainer schon weggespielt sind. Ja,
genau. Also man nimmt auch immer seinen Trainer mit. Und am Ende bekommen auch auf der WM, lustigerweise, die Trainer bekommen auch eine Medaille.
Ja, zu Recht.
Ja, das ist, ja. Also die Trainer bekommen sogar eine coolere Medaille als die Sportler, weil die Sportler bekommen so eine am Band. Die Trainer bekommen eine ohne Aufhänger einer kleinen Schatulle. Das ist schon sehr cool.
Da bist du Trainer geworden, jetzt weiß ich.
Vielleicht bewege ich mich jetzt nicht. Nein, aber Felix hat das gerade, finde ich, auch gut übersetzt. Ja, hast vollkommen recht. Nein, aber zum Beispiel noch ein Punkt, der ja auch interessant ist. Wie würdest du dich als Trainer Charakter beschreiben? Also was für ein Typ Trainer bist du? Bist du eher so der Kumpeltyp? Bist du eher der, ja, sehr lautstarke Coach? Also wie würdest du dich da charaktertechnisch beschreiben?
Bevor wir zu der Frage kommen, habe ich noch eine viel wichtigere Frage. Kennst du mal so eine Trainingswoche oder so einen Trainingsmonat, keine Ahnung, was da für eine sinnvolle Zeit ist?
Jungs, ihr müsst wissen, und Mädels, Felix hat recht, die Frage ist wichtiger.
Es ist auch wieder bereichsabhängig. Also ich persönlich bin jetzt ja im 15-Bereich nur. Und da sieht eine Trainingswoche so aus, dass man halt, wenn man mal guckt, man hat seine festen Bootsklassen, in der Mitte der Saison hat man dann seine festen Bootsklassen, wenn man auch in der Qualifikation ist. Da versucht man dann natürlich möglichst mit den Booten auch zu trainieren und viel auf dem Wasser zu sein. Im Winter bzw. im Frühjahr fährt man sehr viel einer. Da ist dann wirklich so eine Trainingswoche, da fährt man dann montags einer, mittwochs einer, freitags fährt man vielleicht mal ein Vierer und dann fährt man samstags nochmal ein Vierer. Das ist so das Training im Kinderbereich, da versucht man wirklich viel, viel Wasserzeit zu bekommen. Im Juniorbereich ist das alles ein bisschen anders gestrickt noch. Da hat man ja aber auch viel mehr Umfänge. Da sieht das dann so aus, zum Beispiel jetzt, wenn ich an meine Zeit denke, war immer montags frei. Dienstags war immer Kraft, mittwochs rudern, Donnerstag Kraft, Freitag rudern, Samstag rudern, zweimal, Sonntag einmal rudern. Das war so unsere Woche. Und da gibt es dann natürlich Schwerpunkte und je nach Punkt in der Saison ändert sich der Trainingsplan dann natürlich auch mal. Das gibt es dann auch Wochen, wo man dann wirklich nur rudern geht und dann mal einmal die Woche Kraft macht. Und dann unterscheidet man auch, im Winter macht man dann mehr Maximalkraft, mehr Kraftausdauer. Im Sommer geht man dann, wenn man überhaupt dann noch Krafttraining macht, in den schnellkräftigen Bereich. Das wechselt natürlich sehr stark mit der Saison, aber das ist so Rahmentrainingsplan bei uns früher gewesen.
Und bist du als Trainer immer dabei?
Kommt drauf an. Kommt drauf an, wie alt deine Sportler sind. Bei den Kindern ist man immer dabei. Die lässt man nicht alleine raus. Im Juniorbereich ist es dann auch später irgendwann mal so, dass dann der Trainer sagt, so ja, okay, ich komme heute ein bisschen später, geht schon mal raus, fahrt schon mal 2-3 Runden, macht ein bisschen was und ich komme dann dazu. Also da ist man dann auch schon sehr selbstständig und fährt dann auch einfach mal ein paar Kilometer. Oder man geht halt in den Kraftraum und man kennt dann ja seine Trainingsumfänge, man weiß ja, was man tun muss. Wie gesagt, wenn man dann auf so einem hohen Level agiert, dann macht man das auch schon allein, dann braucht man seinen Trainer zeitweilig gar nicht. Also natürlich, wenn man dann technisch und sowas arbeiten möchte, dann ist das natürlich ganz gut. Aber man kann auch selbst dirigiert da schon so ein bisschen arbeiten als Sportler.
Okay. Also da muss man wirklich sagen, Felix hatte recht, die Frage war wichtiger als meine. Aber meine Frage kommt jetzt nochmal wiederholt. Titus, wie würdest du dich als Trainer beschreiben? Also was sind deine Charaktereigenschaften, die du als Trainer, ja, die dir einfach wichtig sind, die du in deiner täglichen Arbeit anbieten möchtest mit deinen Sportlern?
Also mir ist wichtig, dass man... Also mein Trainer damals hat immer gesagt, er vertritt das Konzept des mündigen Sportlers. Dass der Sportler sagen kann, was er oder sie denkt und auch sehr selbstständig ist. Also ich möchte, dass meine Sportler persönlich selbstständig sind. Dementsprechend pflege ich mit denen auch ein relativ, ich würde jetzt nicht sagen freundschaftliches Verhältnis, aber ich versuche schon mit denen gut klarzukommen. Also so nah wie nötig, so distanziert wie nötig. So ein Zwischending. Also es gibt auch Trainer, die sind sehr, die versuchen dann eher die Distanz zu halten und nicht ganz so mit denen auf so einer spaßigen Ebene zu sein. Ich finde das dann aber auch ganz nett, wenn man wirklich mal mit denen einfach ein bisschen scherzen kann, ein bisschen rumsitzt, auch einfach mal ein bisschen Müll machen kann.
Ja, das ist doch gut.
Das ist das, was ich schätze. Und auf dem Wasser dann natürlich auch. Da, auf dem Wasser unterscheide ich das dann ganz gerne oder in der Trainingseinheit so. In der Pause kann man auch mal ein bisschen rumblödeln und ein bisschen Spaß mit denen haben. Und wenn man dann aber Sport macht, dann ist das Ganze fokussiert und auch ernsthaft.
Ja, das klingt nach einer guten Beschreibung auf jeden Fall, wie du als Trainer arbeitest. Die Frage, die ich mir natürlich auch stelle, ist, zum Beispiel im Fußball, wir haben Männerfußball, wir haben Frauenfußball. Wie ist das beim Rudern? Also wird da aufgeteilt zwischen Jungs und Mädels oder kann auch in einem Boot zwei Jungs, zwei Mädels in einem Vierer sein? Oder wie würdest du das beschreiben?
Unterschiedlich. Das ist auch wieder sehr altersklassenbedingt. Also im Juniorbereich, da ist es eine ganz klare Teilung. Da gibt es Männerboote, da gibt es Frauenboote. Und es gibt auch im Kinderbereich eigentlich die Sonderteilung Mädchen und Jungs. Es gibt dann aber Mixed-Vierer, also ein Vierer, in dem dann zwei Mädels und zwei Jungs sitzen. Das ist dann aber auch die einzige Ausnahme. Ansonsten ist das alles getrennt zwischen Jungs und Mädels. Ist aber auch nötig, weil einfach die Kerle ein bisschen leistungsstärker sind. Also nicht leistungsstärker, sondern einfach ein bisschen schneller, weil sie natürlich im Normalfall größer, ein bisschen stärker sind, ein bisschen kräftiger. Das ist ganz normal so. Das ist wie im Fußball, da gibt es das ja auch aufgrund dieser Unterteilung. Also man sagt, im fortgeschrittenen Bereich sind die Frauenboote im Durchschnitt so eine Minute langsamer als die Männerboote.
Also nochmal zum Fußball, was du gerade erwähnt hast. Das Interessante ist ja, dass Männerfußball und Frauenfußball, wenn man es rein nur inhaltlich bewertet, klar, die Männer sind vielleicht von der Kraftausdauer im Vorteil, aber wenn man sich die tieftaktischen Fähigkeiten, die es im Frauenfußball und im Männerfußball gibt, merkt man, ey, das sind wirklich nur Details. Wo genau da der Unterschied ist. Und das finde ich ganz interessant. Aber wir werden nochmal, Freshos, kein Thema, wir werden euch auch nochmal den Frauenfußball genauer vorstellen. Wir werden da auch nochmal ein bisschen auf genauere Vergleiche eingehen. Wir wollen uns ja hier auch auf unseren Gast Titus fokussieren. Aber nochmal ein Punkt von mir. Das Interessante ist, der Frauenfußball ist viel, viel schneller, als viele ihn wahrnehmen. Es hat viel, viel mehr Geschwindigkeit, als man denkt. Passgeschwindigkeit, Tempo. Auch das Freilaufverhalten der Frauen ist sehr, sehr gut. Genauso auch im Männerfußball ist das Tempo hoch und schnell. Ich würde da als spontaner Punkt von mir, Felix kann ja auch gleich nochmal was zu sagen, spontan gesagt, glaube ich, in der Kraftausdauer haben die Männer Vorteile, aber ich glaube, im strategischen und raumtaktischen Denken haben sogar Frauen Vorteile. Also ich glaube, die sind da sehr auf Augenhöhe unterwegs. Und ich denke auch beim, vielleicht kannst du nochmal, bevor Felix auf meine Frage antwortet, nochmal kurz was zu diesem Mixed-Vierer sagen. Wo würdest du sagen, sind die Stärken der Mädels in diesem Mixed-Vierer und die Stärken der Jungs? Vielleicht da nochmal, dass wir das besser verstehen.
Also wir sind ja, wenn wir Mixed-Boote haben, im Kinderbereich. Das heißt, wir sind so zwischen 12 und 14 Jahren, 11 und 14 Jahren. Da ist es eindeutig so, dass die Jungs körperlich dann aufgeholt haben, aber die Mädels sind immer noch vom Kopf ein bisschen weiter. Das heißt, grundsätzlich sind die Mädels technischer eher besser. Und die Jungs sind halt ein bisschen mehr so die Muskeln im Boot. Also die Mädels sind dann so ein bisschen mehr der Kopf und die Jungs sind ein bisschen mehr die Muskeln. Und das ist aber, das zieht sich auch so ein bisschen durch, dass beim Frauenrudern ist es immer alles ein bisschen technischer, weil man einfach nicht technische Defizite durch Kraft ausgleichen kann. Das ist halt nicht so möglich wie im Männerbereich. Im Männerbereich reicht das halt auch einfach, wenn man 2,10 Meter groß ist und nur noch aus Muskeln besteht, da ist man dann auch schnell mit. Wenn man dann aber in den Bereich kommt, wo man dann nicht die unbegrenzte Kraft hat, da muss man dann auch wirklich ein bisschen taktisch und ein bisschen technisch denken. Hm. Und da sind Frauen tatsächlich auch eher dann stärker.
Ja, wir merken, Felix gibt uns allen recht, das ist gut.
Ja, also es geht logisch, ne?
Ja, also es ist vollkommen richtig.
Wir haben aber uns auch noch die Unterteilung in Leicht- und Schwergewichtsrudern.
Ah, okay.
Und das zieht sich auch dadurch, dass die Leichtgewichte technisch eher stärker sind als die Schwergewichte, weil die Schwergewichte halt wirklich alles ausgleichen können dadurch, dass sie halt einfach ein bisschen mehr Wumms rangeben. Das können die Leichten aber nicht. Deswegen sind die Leichten durch die Bank weg eigentlich technisch stärker.
Ja, also wann gilt ich als Schwergewicht und wann gilt ich als Leichtgewicht?
Auch wieder altersklassenabhängig natürlich. Bei den Junioren im A-Bereich ist das so bei 65 Kilo ungefähr.
Ich nicht wieder.
65 Kilo drunter. Also es gibt dann Einergewicht und Landschaftsbootgewicht. Der Einergewicht ist, glaube ich, 67 Kilo. Aber da bin ich nicht so fit, weil ich selbst nie leicht war. Ich bin nicht ganz so fit mit dem Gewicht. Im Kinderbereich sind es bei den Mädels im ältesten Jahrgang 52 Kilo und bei den Jungs sind es 55 Kilo.
Ja, aber Titus, deine Beschreibung unterstützt ja auch das, was ich meinte, dass die Mädels strategisch clevere Entscheidungen schneller finden und die Jungs in dem Sinne die Kraftentscheidungen konstanter abrufen können. Und das würde ich auch so beim Männerfußball und Frauenfußball. Und jetzt haben wir ja auch noch den Vergleich mit dem Frauenrudern und Männerrudern, was ja auch ähnlich ist. Jetzt finde ich es noch eine interessante Frage, Titus. Wie hast du dir dein Trainerteam zusammengestellt? Vielleicht kannst du uns einfach mal so ein bisschen beschreiben, auf welche Charaktere hast du großen Wert gelegt? Was war dir wichtig oder kam das spontan und einfach ehemalige Kollegen von dir beim Rudern und gesagt, ey Tilos, du bist ein guter Trainer, mit dir wollen wir zusammenarbeiten. Also wie ist da so der Weg zueinander?
Ja, zusammengestellt ist da das falsche Wort. Also ich habe mir da gar nichts zusammengestellt. Das ist auch wieder dieses auf Augenhöhe, was wir haben. Es ist so, wenn bei uns eine Stelle frei wird und wir brauchen mindestens 2 Menschen, 3 sind besser. Wenn bei uns jemand geht, dann ist es einfach so, dass man sagt, okay, entweder man hat halt jemanden, der schon da freiwillig sich meldet und sagt, hey, ich hätte Bock drauf. Da sagt man dann im Normalfall doch nicht nein, weil man sich über jeden freut, der Lust darauf hat. Oder man tritt dann halt natürlich gezielt an Personen ran, die man kennt, von denen man weiß, die haben da Bock drauf und die können auch mit Jugendlichen umgehen.
Ah, okay, interessant. Also wir kennen das ja von anderen Sportarten, wo dann der Cheftrainer die Kompetenzbereiche, die ihm wichtig sind, definiert und anhand dieser Kompetenzbereiche sein Team zusammenstellt. Hätte ja auch sein können, dass das im Rudern der Fall ist. Aber
bist du sicher, dass das häufig so passiert? Ich kann mir gut vorstellen, dass viel auch dann in diesem Niveau, ab einem gewissen Niveau, so auf Sympathiebasis geht.
Ja.
Und weniger, und dann, also die Kompetenz dann dem Co-Trainer angedichtet wird, was die er dann natürlich im Laufe der Zeit dann auch bekommt.
Das ist ein interessanter Punkt, den gerade Felix erwähnt. Ja, ich glaube, das spielt eine große Rolle, Sympathie. Ich denke mal, da wird Tilos uns auch vielleicht nochmal kurz sagen können, wenn er vielleicht ein bisschen auf die Charaktere seines Trainerteams nochmal genauer eingehen kann, wird das auch eine große Rolle gespielt haben. Und ich fand einen Punkt, den du gesagt hast, wir sind ein Team auf Augenhöhe, finde ich sehr, sehr gut, weil ich finde auch, und das ist immer so ein bisschen schwierig und das ist mir allgemein immer wichtig, wenn immer gesagt wird, das ist der Co-Trainer, der Fitnesstrainer, der Physio. Ich finde, diese ganzen Bezeichnungen sind alle schön und gut, klar, die sind ganz klar zu definieren, weil das ist ja der Kompetenzbereich, aber es sind am Ende ja Charaktere, wichtig fürs Team, für den Zusammenhalt, für die Gemeinschaft. Und das finde ich auch in der Definitionsebene immer ein bisschen schwierig. Deswegen finde ich es auch immer besser, wenn Leute, egal in welcher Sportart, nicht sagen, das ist mein Trainerteam, sondern vielleicht eine andere Definition. Klar, also man kann sagen, das ist mein Trainerteam, das ist ja Fakt, aber vielleicht findet man einen besseren Begriff. Ich würde immer sagen, Trainerfamilie. Weil wenn ich sage, es ist meine Trainerfamilie, ist klar, wir sind eine Familie, wir arbeiten in einem Ziel, ist, finde ich, viel, viel besser, als wenn wir irgendwie sagen, das ist mein Staff oder das sind meine Arbeitskollegen, was dann ja auch gesagt wird. Und das finde ich dann immer ein bisschen nicht optimal. Und deswegen fand ich deine Definition oder wie du es gerade meintest, sehr, sehr gut, Tilos, wo du meintest, ja, wir sind auf Augenhöhe. Und das finde ich echt sehr, sehr gut. Kannst du uns da vielleicht nochmal genauer sagen, wie sind die Charaktere in deinem Trainerteam? Also wie matcht das bei euch?
Also es ist bei uns jetzt in der aktuellen Situation, tatsächlich sind wir relativ verschieden von unserer Art her. Also wir haben einmal einen, der ist ein bisschen mehr so die distanzierte professionelle Ebene, der ist ein bisschen weiter weg von dem Ganzen, ist dann auch im Wasser dabei, aber an Land ist er dann auch ein bisschen weiter weg, lässt die Sportler machen, was sie wollen. Ja, ich bin so ein, sehe das so ein bisschen, also ich sehe das so dieses Mittelding. Mhm. Man muss professionell sein können, man muss aber auch ein bisschen Spaß haben können, ein bisschen familiär sein. Und dann haben wir noch jemanden, der ist auch eher auf dieser familiären Ebene unterwegs, auf diesem Miteinander, ist dabei dann aber auch nicht so professionell. Das ist, da ist es ganz individuell. Also es gibt da auch von bis.
Dann finde ich so ein spannendes Thema, was vielleicht bei euch ja auch schon eine große Rolle spielt, ist ja das Thema Videoanalyse. Also ist das bei euch schon Thema oder glaubst du, das wird noch kommen? Also vielleicht kannst du da mal uns genauere Beschreibungen geben, weil ich finde ja bei einer Sportart, wie du sie uns ja beschrieben hast, ob im ersten Part, ob im zweiten Part, wo es um sehr bewegliche Bewegungen geht, also wo es um die genaue Ausführung, um die richtige Technik, um die richtigen, vielleicht auch um die richtige Bewegung an sich, also dass die Bewegung flüssig ist, da könnte man ja relativ viel aus der Videoanalyse machen und im Individualcoaching dem Leistungssportler sagen, hey, vielleicht da musst du noch mit mehr Power geben oder da musst du ein bisschen auf deinen Krafthaushalt achten, sag ich mal, ein bisschen ruhiger, da musst du ein besseres Gefühl für die Strecke bekommen. Also wie ist das denn bei euch beim Thema Videoanalyse?
Videoanalyse ist ein Thema, eindeutig, das machen wir. Das ist unglaublich sinnvoll. Also man macht das natürlich nicht die ganze Zeit, weil es auch zeitaufwendig ist. Es ist wirklich viel Zeit, die dabei verloren geht, in Anführungsstrichen. Man muss sich ja wirklich dann hinsetzen. Und dann, wenn man so einen Vierer auswertet, das dauert dann auch mal eine Stunde. So, das ist jetzt nicht, dass man einfach mal sagt, ja, so, sondern man setzt sich dann da wirklich hin, man filmt das natürlich aus ein paar Perspektiven, was man da tut. Dann kann man dann wirklich in dem Video sagen, okay, hier, guck mal, wir haben jetzt diese Perspektive. Da kann man sehen, zum Beispiel, dass du deine Hände nicht auf einer Höhe führst. Versuch das mal aneinander, dann guckt man sich das Boot so als total an, kann man sich den Bootslauf angucken und mit den Sportlern nochmal drüber reden. Und das bringt auch wirklich viel.
Genau, also habt ihr denn
da gefilmt? Nur auf Motorboot. Achso, aus dem Motorboot. Wir fahren ja sowieso immer mit dem Motorboot nebenher. Und dann nimmt man sich einfach sein Handy oder eine Kamera, was auch immer, und dann filmt man das. Im Normalfall ist es bei uns so, wir filmen immer von hinten einmal. Wir filmen eine Totale vom Boot, also von ein bisschen weiter weg von einer Seite und dann nochmal eine Nahaufnahme von beiden Seiten jeweils. Und dann kann man da wirklich schön drauf eingehen und gucken, okay, wir sehen jetzt hier, also in dem einen siehst du halt wirklich die Position der Hände, der Skulls im Boot oder der Riemen. Bei dem anderen kannst du dann auf die Winkel, die Position der Knie vom Rücken und sowas. Bei den anderen kannst du dann auf den Bootslauf eingehen. Also da kann man schon sehr, sehr viel sehen. Dann
auch. Und habt ihr dann bei diesem Thema Videoanalyse auch bestimmte klare Kriterien? Also sagt ihr dann, okay, wir wollen es so kompakt wie möglich halten, oder sagt ihr, nee, wir wollen es eher langfristig? Also weil es gibt ja zwei Strategien. Du kannst ja sagen, wir wollen immer auf ganz wenige Sachen achten, die dafür aber permanent langfristig wiederholen, oder eher auf große Themen, also auf Themenschwerpunkte. Was ist euch da am wichtigsten?
Kommt ganz drauf an, was man hat. Das ist wirklich sehr situationsbedingt. Man sucht sich natürlich die großen Punkte raus. Also man sucht sich das, was gerade akut nicht gut läuft, raus. Also man muss filtern, weil irgendwann ist es auch so eine Informationsüberflutung. Und wenn man alles erzählt, wenn man alles sagt, was da jede Kleinigkeit, die nicht richtig ist, dann vergisst man die Hälfte davon wieder. Und da hätte man sich das auch sparen können. So, man sucht sich dann die Punkte, von denen man auch im Training schon im Training arbeitet. Da kristallisiert sich das ja relativ schnell raus, was für individuelle Probleme jeder hat, wo man dran arbeiten muss. Dann nimmt man sich das und sagt, okay, hier, wir fokussieren uns jetzt mal heute auf das bei unserer Videoanalyse und gucken uns auch genau das an. Natürlich geht man auch hin und wieder mal auf Kleinigkeiten ein, die einem dann so ins Auge fallen. Dann sagt man so, ja, okay, wir gucken uns jetzt mal den Schlag hier an. Okay, hier, da war dein Problem gerade da, das haben wir dann auch gesehen, und dann guckt man sich das mal so Bild für Bild an, was da so passiert. Dann geht man dann auch eher auf die Punkte ein, an denen man schon arbeitet, und sucht sich da nicht doll viel Neues raus. Außer man macht wirklich so eine richtig dolle Analyse, wo man dann auf jede Kleinigkeit eingeht, aber das macht dann auch irgendwann wirklich keinen Sinn mehr.
Ja,
das ist dann
ja
viel zu umfangreich und man verliert dann auch den Überblick.
Ja, das ist ja auch für den Sportler auch schwer zu verstehen, wenn du dann zu in den Details bist. Der Sportler braucht ja klare Anweisungen, Handlungsempfehlungen, was er besser machen kann in dem nächsten Rennen. Du hast, finde ich, vorhin im zweiten Part auch nochmal erwähnt gehabt, dass ihr, ja, wenn ihr als Trainer zum Beispiel auch mal einen Kader bekannt geben müsst, zum Beispiel, oder zum Beispiel das nächste Rennen organisieren müsst. Ist das auch in eurem Aufgabenbereich? Also, oder gibt es da noch jemanden, der als, ich sag mal, wie beim Fußball, als Teamleiter, Teammanager die Dinge für euch organisiert und ihr als Trainer euch auf die Arbeit mit den Sportlern, auf das nächste Rennen fokussieren könnt? Oder ist das wirklich auch inklusive in eurem Aufgabenbereich?
Das ist auch bei uns mit drin. Also wir sind natürlich darauf erpicht, unsere Sportler in die Bootsklassen reinzukriegen, die wir dann mit denen fahren wollen. Also im Kinderbereich ist es natürlich so, dass man da die Boote direkt qualifiziert, alle. Man setzt also so ein Boot zusammen, was man sinnvoll findet, was schnell ist, und fährt das, dann trainiert das. Im Juniorbereich muss man sich ja qualifizieren dann für Boote, also ab dem Juniorbereich auch richtig in die Boote reinqualifizieren. Und da gibt es dann natürlich auch Runden, wo man sich zusammensetzt und dann wird da diskutiert. Da diskutieren dann die Trainer untereinander, wer jetzt wie in welches Boot kommt und wer das auch trainiert, das Ganze. Das ist schon sehr, sehr trainerbestimmt. Also man spricht mit den Sportlern natürlich vorher, worauf die Bock haben, aber am Ende weiß man dann natürlich besser, was gut für die ist, so nach dem Motto. Man weiß dann also, was ist besser für euch, Und das machen wir dann so. Und da ist man dann natürlich auch führend dabei.
Aber ist das dann auch so zum Beispiel, dass du dann mal ein Rennen hast, was du vorbereitest, inhaltlich auch nochmal eine Trainingssteuerung, was sie machen wollen. Und dann sagt der Veranstalter, also vom Rennen, sagt dann, es können doch nicht so viele an den Start gehen. Also gibt es dann auch mal Situationen, wo du eine hohe Anzahl an Sportler hast, die sich gut fühlen, die auch bereit wären, dabei zu sein, die sich vielleicht auch sportlich gut weiterentwickelt haben, aber denen du in so einem unangenehmen Gespräch sagen musst, leider kannst du nicht dabei sein, weil aufgrund der und der Situation.
Ja, also, das gibt es. Das ist, ich sage jetzt mal, ein Vierer hat vier Plätze. Wenn man fünf Sportler hat, dann fällt halt einer raus. Das ist dann leider so. Da man versucht natürlich immer für jeden irgendwas zu finden, dass man dann nicht komplett die Leute rausfallen lässt. Aber wenn man nur vier Plätze hat und fünf Leute auf diese vier Plätze, dann muss man halt gucken, wer ist am schnellsten, wie läuft das Boot am besten. Und dann muss man halt auch einfach mal sagen, so, hey, okay, hat nicht gereicht. Das ist dann so, wenn man hat, wie beim Fußball, man hat halt so eine Startelf.
Richtig, ja.
Wer ist in der Startelf drin? Das ist genau das Gleiche. Wer sitzt in diesem Boot? Also deutschlandweit gesehen, man hat dann irgendwie 28 Boote, die sich auf, also dann vier Plätze in so einem Achter bewerben, die dann dafür rudern. Und man muss dann halt einfach schnell sein und wer dann halt nicht schnell ist, der fällt halt raus. Das ist dann so. Das ist immer noch Sport, das ist immer noch leistungsbasiert.
Ja, vollkommen richtig. Vielleicht kannst du nochmal letzter Punkt, ich glaube, das ist ein guter Schlusspunkt, uns vielleicht mal mit auf den Weg nehmen. Was war der vielleicht emotionalste Moment in deiner Trainerkarriere? War es ein bestimmtes Rennen oder auch ein Sportler, wo du sagst, dem hat keiner, Zuspruch gegeben, aber keiner hat wirklich an ihn geglaubt, aber du hast irgendwie sein Talent direkt entdecken können und er konnte mit deinen guten Tipps zu einer richtig guten Karriere kommen? Oder war es eher einfach, oder es ist einfach allgemein deine Passion Rudern, die du unterstützt mit deiner Trainerarbeit immer wieder erleben darfst?
Da gibt es viel. Also es ist für mich immer schön zu sehen natürlich, wenn die eigenen Sportler irgendwas erreichen, wenn man sich jetzt für irgendein Boot qualifiziert, zum Beispiel eine Sportlerin, das ist meine erste, also aus der ersten Generation, die ich betreut habe damals, die ist einer gefahren dann am Ende auf dem Bundeswettbewerb und die rudert jetzt tatsächlich in den USA, hat ein Vollstipendium bekommen an der Uni und da ist man dann natürlich auch echt schon stolz drauf, wenn man sich denkt, so okay, die hat bei mir rudern gelernt.
Wow.
Oder ja, wenn man dann jetzt sieht, wie die eigenen Sportler von noch vor 2 Jahren in den ganzen Top-Booten drin sitzen in Hamburg und auf dem Weg sind, da im Juniorbereich die Meisterschaften zu gewinnen, das ist schon wirklich, wirklich cool. Also da denkt man sich dann auch so, ja okay, da habe ich dann auch ein bisschen mitgeholfen, dass das so weit gekommen ist. Das ist schon echt cool.
Ja, also Respekt an deine Arbeit, Titus. Also Leute, ihr merkt, mit welcher Leidenschaft Titus diesen Sport ausgeübt hat, wie im ersten Part schon erwähnt. Und im zweiten Part merkt man ja auch, mit welcher Freude er Trainer ist und mit seinem Team arbeitet. Also da wirklich, ja, allergrößten Respekt. Also man merkt auf jeden Fall deine Faszination. Titus, vielen Dank für das Interview. Das hat uns echt mega viel Freude gemacht. Also das war der Wahnsinn, weil ich glaube, wir haben irgendwie eine Kombination aus den Basics von Rudern und der Tiefe, was Rudern an sich ausmacht, wie ist das Trainerdasein. Das konnten wir irgendwie echt gut hier anbieten. Also das hat uns echt auch echt überrascht, wie tief Rudern als Sportart sein kann und auch was der Sport nicht nur für die Sportler bedeutet, sondern auch für die Trainer. Also das ist ja auch einfach interessant, diese Perspektiven, weil man ja im Sport nicht nur immer darauf reduzieren kann, das sind die Sportler, die fühlen den Sport ja nochmal ganz anders als dann noch der Trainer. Und das war uns halt wichtig, warum wir zwei Parts machen wollten, weil du ja einfach beide Perspektiven kennst. Du kennst die Sportlerperspektive und die Trainerperspektive und das macht ja einen Sport aus und dafür sind wir dir dankbar. Freshos, wie immer, also schreibt gerne in die Kommentare, was ist für euch am Ende vielleicht der entscheidende Fakt gewesen, dass ihr sagt, Rudern ist eine super coole Sportart. Schreibt gerne allgemein auch Fragen. Also wenn ihr noch Fragen habt, die wir vielleicht hier noch nicht beantwortet haben oder wo wir noch nicht näher darauf eingegangen sind, könnt ihr gerne fragen. Das ist gar kein Problem. Und falls ihr allgemein noch andere Sportarten habt, wo ihr sagt, ey, das ist eine richtig gute Sportart, Rudern ist schon gut, Fußball ist gut, Darts ist gut, aber ich kenne da auch noch eine weitere gute Sportart, schreibt uns das gerne in die Kommentare. Wenn ihr selbst Experten dieser Sportart seid und sagt, ey, ich kann euch da echt guten Input geben und euch auf alle Fragen gute Antworten geben, dann schreibt das gerne in die Kommentare und dann können wir uns da ja auch connecten. Also das ist ja gar kein Problem. Dementsprechend, Freshers, wir wünschen euch viel Erfolg auf eurem Weg. Hoffentlich hat euch das gefallen und im Optimalfall werden wir euch dann in den nächsten Videos wieder empfangen können und dementsprechend glaubt an euch, alles ist möglich und bis zum nächsten Video.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.